Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein mit dem Reto Scherer, der Karin Frautschi und spannenden Gästen aus der wunderbaren Welt vom Wein.
Und wir machen heute im bedeutendsten Wein-Podcast von unserem Land ein grosses Experiment. Wir nehmen eine der berühmtesten Weintrauben weltweit und machen daraus heraus drei komplett verschiedene Weine. Wir machen also mit den genau gleichen Trauben einen Wein zu Australien, einen zu Frankreich und einen hier bei uns in der Schweiz. Und die Trauben, die wir nehmen, heisst zu Australien Shiraz, zu Frankreich Syrah. Und wir in der Schweiz, wir sagen schlicht und einfach Shiraz, oder Shiraz auch schon gehört. Aber gemeint ist immer exakt die genau gleiche Rotweintraube, wo übrigens ihren eigentlichen Ursprung zu Frankreich im Rhonetal hat. Und darum, bonjourne, Garin Frautschi.
Salut Reto, ça va?
Très bien, merci.
So. Très bien, parfait.
Ich kann im Fall nicht mehr mehr.
Also, okay. Wenn jetzt da stoppt es. Fahren wir weiter auf Schweizerdeutsch.
Findest du das Thema heute spannend?
Total. Also, wie du gerade gesagt hast, die gleiche Weintrauben in verschiedenen Ländern und mit Australien ja sogar in einem anderen Kontinent. Ich finde das Wahnsinn. Und haben mir auch überlegt, ob ich echt in allen drei Weinen Shiraz-Trauben immer als Erkennungsmal daraus rausschmecken. Müsste ja eigentlich so sein, logischerweise, oder?
Ja, wenn man sie eben, oder den Wein nicht komplett verändert und die Sonneneinstrahlung und so weiter, wenn man den so ausbaut, dass man eigentlich Trauben dann eben wirklich nicht mehr kann rausschmecken kann. Aber das nimmt mich auch Wunder. Also ich habe keine Ahnung, aber das finden wir jetzt zusammen raus mit unserem heutigen Gast, mit dem Mr. Shiraz, höchstpersönlichem Dominik Rellstab, Geschäftsführer Mövenpick Wein, Kloten, welcome.
Bienvenue.
Hallo miteinander, danke, dass ich da sein darf. Mr. Shiraz, das klingt noch gut. Das muss ich, glaube ich, bei mir mal darstellen, dass ich das kann.
Dass du das kannst so
auf meine Karte drauf tun.
Oder www.mrshiraz.ch gibt es vielleicht noch nicht. Müssen wir mal anschauen.
Yeah. Ja.
Dass du wirklich für dich kannst beachten.
Muss man mal merken.
Dominik, woher kommt deine Begeisterung für die Traubensorten? Wir könnten heute ja auch drei Flaschen mit Blauburgunder oder Merlot oder Tempranillo-Trauben probieren.
Das ist ja so und ich kann natürlich auch Pinot Noir zum Beispiel auch sehr gern, aber Syrah finde ich halt extrem vielfältig. Eben, wie ihr vorhin gesagt habt, Syrah kann man an vielen Orten anbauen. Sie sind überall ein bisschen anders. Trotzdem haben sie aber die Eigenschaft, die ganz typische Eigenschaft vom Shiraz, die man einfach in einem guten Wein immer wieder erkennt.
Ich habe es am Anfang gesagt, es ist die genau gleiche Traube, die zu Australien, zu Frankreich und hier bei uns in der Schweiz am Weinstock anreift. Aber die Frage ist ja für mich auch, ist das wirklich so? Also ganz konkret, ist es die identisch, genetische gleiche Traube auf der ganzen Welt oder haben eben die Australier und die im Wallis und die zu Frankreich gleich noch irgendwie ein bisschen andere Traube?
Nein, es ist genetisch die gleiche Traubensorte. Man kann natürlich auch etwas anderes noch machen. Es gibt zum Beispiel in den USA gibt's auch noch die Traubensorte Petit Syrah. Die hat aber im Grunde genommen eigentlich nichts mit dieser Traubensorte Syrah zu tun. Das ist eigentlich die Arif, die man dort hat. Hat aber den Namen Petit Syrah übernommen. Aber sonst prinzipiell ist es überall genau die gleiche Traubensorte.
Aha. Also das heisst, von der Ausgangslage her, also der Traubensorte, haben alle Winzerinnen und Winzer die genau gleichen Voraussetzungen?
Ja, was die Trauben anbelangt, absolut. Dann kommt natürlich noch dazu das verschiedene Klima, die verschiedenen Böden. Und das macht dann den grossen Unterschied aus.
Aber in dem Fall könnte es durchaus sein, dass ich bei allen drei Flaschen, die wir heute probieren, die Syrah-Trauben rausschmecke.
Hoffentlich. Das ist eigentlich schon das Ziel dabei, ja.
Siehst, das hätte ich jetzt aber so nicht erwartet, dass du das so sagst. Und das ist für mich selber auch interessant, das so zu wissen. Aber ist das eigentlich rechtlich, wie sieht das aus, mit Traubensorten oder ganz allgemein mit landwirtschaftlichen Lebensmitteln? Man darf die ja nicht zum Beispiel wild durcheinander kreuzen und plötzlich eine neue Syrah-Traubensorte herstellen. Die Sachen, die sind geschützt.
Die sind geschützt, also Shiraz ist Shiraz. Du kannst natürlich auch Kreuzungen machen neu, die dürfen dann aber nicht unter dem Namen verwendet werden. Das musst du dann im Prinzip eigentlich wie patentieren lassen. Die Möglichkeit hast du schon, aber wenn du Shiraz draufschreibst, muss Shiraz drin sein.
Ah, das ist jetzt aber sehr spannend, weil selber eine neue Rebsorte kreieren, das wäre es ja mal noch, oder?
Das ist nicht einfach, oder Dominik?
Nein, gar nicht, aber es wäre sicher mal spannend, ja.
Okay, also ich kenne schon Leute, die das probiert haben mit Kreuzungen und so, ja. Die haben jahrzehntelang daran geschafft und die haben es schlussendlich gleich nicht gepackt, weil gerade auch wegen der Resistenz und so, wegen Füllnis, wegen Schadstoffen, die da Einfluss nehmen, Pilzkrankheiten, oder? Das ist wahnsinnig, wahnsinnig.
Ja, es ist kompliziert und ich bin der Meinung, die besten Kreuzungen sind eigentlich die spontan entstehen.
Aha, aus Zufall?
Genau, so Cabernet Sauvignon zum Beispiel ist so eine Traubensorte, die ist entstanden aus Cabernet Franc und Sauvignon Blanc, spontan.
Müller-Thurgau übrigens auch.
Ja.
Haben
ja,
wir jetzt herausgefunden, beim Jubiläum. Ja, das Jahr ist das große ja. Jubiläum von dieser Weisswein-Traube und da hat man Erstaunliches herausgefunden, was gar nicht so war, wie man es immer gemeint hat.
Ja, genau, der Name ist ein bisschen falsch.
Genau, der Name ist ein bisschen falsch. Das ist eine andere Geschichte. Also, wir probieren heute 3 Weine. Alle haben die genau gleiche Traubensorte, Rebsorte, kommen aber, wie gesagt, aus verschiedenen Ländern. Mit was fangen wir an?
Also wir fangen an mit einem Schweizer, genauer gesagt aus dem Wallis, Grand Maître, vom Gregor Kronen. Mhm. Und dann nachher gehen wir weiter auf Frankreich und Australien am Schluss noch.
Oh, also nur schnell, was hast du gesagt? Grand Maître?
Genau.
So viel Französisch kann ich.
Jetzt kommt's wieder.
Das heisst grosser Meister.
Genau.
Hä? Also, siehst du, Karin, das habe ich auch noch herausgefunden.
Wunderbar. Und ich sehe gerade auf der Etikette von der Flasche, dort steht quasi ein ganzer Roman, mega klein gedruckt. Natürlich ist auch der auf Französisch. Jetzt könntest du eigentlich gerade mal anfangen übersetzen, wenn du die Flasche da
hast. Es ist eben zu klein geschrieben auf der Etikette. Ich sehe es nicht. Meine Augen sind wahrscheinlich zu groß. Vielleicht könntest du bitte, Dominik, was ist das für eine Geschichte, die da auf der Etikette steht?
Gut, jetzt muss ich mal mein Schulfranzösisch auspacken.
Nein,
es geht darum bei dieser Geschichte. Also, es hat... Auf diesen verschiedenen Etiketten, die machen ja mittlerweile über 50 verschiedene Weine. Ja, genau.
Okay.
Und da hat es verschiedene Storys drauf, zum Teil ist so ein bisschen die Familiengeschichte drauf über die Generationen. In dem Fall, bei dem Wein, ist es jetzt zum Beispiel so, dass da so ein bisschen rausgehoben wird, dass die wärmsten Lagen im Wallis für den Sirup gebraucht werden, dass für die edle Traubensorte auch wirklich so die ganze Persönlichkeit entfalten wird.
Hey, nur noch mal schnell, also über 50 Weine, das ist schon fast Rekord, oder, in der Schweiz? Also,
ja, es sind viele.
Viel,
ja.
Also nicht so. Mal bei der Staatskellerei Zürich, die machen auch viel, gell,
Karin? Die machen auch viel.
Das
und gute.
So. Okay. Was ist das für ein Familienbetrieb, oder was ist das für ein Betrieb?
Das ist ein Familienbetrieb, dritte Generation, 1913 gegründet worden. Das ist eben Gregor Kuonen, der Name. Jetzt haben aber seine Söhne übernommen. Das ist der Charles und der François. Wobei sie haben schon länger übernommen. Jetzt mittlerweile ist sogar schon die Tochter von François, die Larissa, die den ganzen Wein im Keller macht als Önologin.
Ah, oh, wow. Das heisst, Larissa Kuonen hat aus der Sirup-Traube die Flasche zaubert, die wir jetzt heute bei uns
haben.
Kann
man so sagen, ja. Aha.
Also, wie gesagt, das Weingut heisst Gregor Kuonen. Wer ist der Gregor eigentlich? Also, ich selber habe auch schon von ihm einen Wein getrunken, einen anderen. Aber mir war in dem Sinn nicht so dann bewusst gewesen, wer er ist.
Ja, also Gregor Kuonen, das war die zweite Generation gewesen. Gegründet worden ist durch den Alfred Kuonen, das war sein Vater gewesen. Gregor Kuonen, er ist leider im 2018 verstorben. Eben mittlerweile haben seine Söhne übernommen und seine Enkelin schlussendlich jetzt.
Ich muss sagen, ich bin
mach mal
sehr
auf,
mach du die mal auf. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet, weil auf eurer Webseite www.mövenpick-wein.com kann man ja jeweils Bewertungen zu den Wein schreiben. Und dort hat jetzt ein Herr namens Jonas B. Ganz grosse Töne angekündigt. Und zwar schreibt er dort ein überaus gelungener Syrah aus dem Wallis von Gregor Kuonen, wo sein Name draufsteht, ist einfach Qualität drin. Also das lässt die Spannung steigen, würde ich sagen.
Ui, das ist schon mal eine bombastische Farbe.
Das würde ich genauso unterschreiben, Reto. Absolut. Und es schmeckt auch gut.
Ja, es schmeckt auch gut, aber die Farbe finde ich... Ich habe einfach Freude, wenn die Farbe so dunkel ist wie da in dem Moment. Sag schnell, was wir machen? Du bist schon ein bisschen jetzt wirklich am Rühren vom Glas, am Schwenken vom Glas. Entschuldigung, Dominik. Was ist das, was du vorgängig einmal noch unternimmst?
Also zuerst sicher mal die Farbe anschauen vom Wein, die ist super schön. Dann mal, man sagt mal so, die erste Nase davon, das ist jetzt zum Beispiel so ein Wein, da kann ich zuerst 5 Minuten da schmücken, bevor ich den ersten Schluck nehme.
Ja,
weil der ist so
geschmacksintensiv.
Und dann eben durchs Schwenken kommt natürlich noch mal ein bisschen Sauerstoff dazu. Es tut den ganzen Wein noch mal ein bisschen öffnen. Mhm. Und er sollte, wenn es dann alles richtig läuft, sollte noch mal ein bisschen intensiver werden.
Haben wir schon gesagt? Nein, haben wir glaube ich nicht gesagt. 2021.
Ja.
Gell? 2021. Ja. Ideal jetzt. Könnte man aber noch warten.
Ja, kann man jung trinken, super. Auch definitiv lagerfähig.
Sehr fein im Geschmack.
Perfekt in der Farbe.
Jetzt fehlt nur noch eins, Karin.
Genau, ich würde sagen, Gesundheit zum Wohl aufs Wallis und
ja,
Zierattrauben, die dort gewachsen ist.
Und auf die Larissa. Also ist der wirklich jetzt auch von der Larissa?
Der ist von der Larissa.
Gell? Ja. Auch die kenne ich nicht. Oder noch nicht.
Vielleicht müssen wir mal vorbei.
Oh. Ja, da kommt einiges zusammen.
Mhm. Ist komplex.
Mhm. Sehr.
Und ich muss sagen, also wenn man vielleicht gleich schon irgendwie mal ein paar Tage, ein paar Wochen kein Wein mehr getrunken hat und dann so etwas einem entgegenkommt, wie jetzt bei mir das gerade der Fall ist, dann ist das sehr schön. Ist ein schönes Ereignis für mich.
Also, das hast du jetzt schön beschrieben.
Ja, danke vielmals. Das finde ich jetzt gerade sehr bereichernd. Mhm. Und die Larissa, hä?
Die kann etwas, ja.
Was spürst du daraus, Dominik, aus dem Wein?
Also es ist sehr fruchtig, man hat so ein bisschen pfeffrige Noten, hat so ein bisschen Brombeere, das ist ganz typisch für Shira. Generell so das Fruchtige in den Nasen innen, ohne das aber übertönt, das ist schön ausgewogen. Und was halt extrem schön ist, auch im Gaumen, es wiederholt sich das Ganze. Es ist so ein bisschen die würzige Note, es ist die Fruchtigkeit. Er hat Power, obwohl er gar nicht so wahnsinnig kräftig ist vom Alkoholgehalt. Er hat 13,8 Volumenprozent. Sie gehen bei dem genau an, wie viel das hat. Häufig ist es so im halben Schritt.
Ich würde sagen, wieso ist
es wirklich ganz genau.
13,8?
Ja. Hat das einen Grund, wieso sie das so ganz genau angeben?
Irgendeinen Grund wird es wahrscheinlich schon haben. Ja. Du darfst eine Plus-Minus-Abweichung von einem halben Prozent haben.
Darum haben immer alle, weißt du, 12, 12, 5, 13, 13, 5, 14. Aber der hat jetzt, von Amerika her kenne ich es zwar auch noch. Die Amerikaner tun auch noch viel,
Die sind,
ihre Weine tun es auch so, habe ich schon irgendwie 13,9.
Ja, also wahrscheinlich nicht in den USA 13,9, wahrscheinlich eher 16,9 oder 15,9.
Die sind eher hochgehalten, das stimmt. Aber dann habe ich gefunden, wieso rundest du nicht gerade auf. Aber für die, keine Ahnung, die nehmen das genau. Vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen Marketing. Ich kann es nicht sagen, aber wir nehmen es gerne so hin. 13,8. Sehr, sehr, sehr fein. Zu was würdest du den Wein empfehlen, Dominik?
Sirup passt natürlich immer zu Lammfleisch. Sirup passt zu Wild. Rehpfeffer, gerade wenn es etwas Deftigeres darf sein.
Ja,
oder
Rehpfeffer.
Genau, in dieser Zeit.
Ja, oder Rehrucke, ein bisschen Pilz und so. Ein das, wenn das Essen auch so ein bisschen... Der Wein schmeckt ja auch so ein bisschen nach Wald. So ein bisschen.
Das stimmt.
Und da passt das alles so ein bisschen, das rauchere, ein bisschen kräftigere Essen jetzt gerade auf den Herbst an. Ideal.
Wie ist der Wein genau gemacht worden, produziert worden?
Also er ist im Barrique ausgebaut. Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Stahltank, Barrique, grosses Fass. Der ist definitiv im Barrique ausgebaut. Das gibt ihm dann natürlich nochmal ein bisschen mehr Substanz, ein bisschen Nuancen drin. Auch leichte rauchige Noten zum Teil.
Rauchbrot und Vanille, hat mir mal jemand gesagt, und das merke ich jetzt
da
auch.
Ja, also gerade Vanille ist da
viel
sehr
drin.
Intensiv.
Gell? Sehr viel drin.
Und auch so ein bisschen Säure. So ein bisschen.
Ja, Säure bringt Sira halt auch mit. Das ist auch gut, weil er doch häufig doch eine gewisse Kraft hat. Da ist die Säure sehr unterstützend, dass er trotzdem noch frisch wirkt.
Mhm.
Also, erste Flasche mit dieser Traube, die heute bei uns im Mittelpunkt steht, haben wir probiert. Wir nehmen den Geschmack, den wir jetzt bei uns haben dürfen, verköstigen, mit in die nächste Flasche und bitte sich auch immer an den Geschmack jetzt hier erinnern. Weil das nimmt mich jetzt wirklich wundert. Das ist ja schon ein Experiment.
Genau.
Karin, merken wir bei der nächsten Flasche tatsächlich die Trauben raus. Das ist nicht einfach. Und ich habe es am Anfang unserer Sendung gesagt, der Ursprung hat unsere Syrah-Traube in Frankreich, im Rhonetal. Und genau dort gehen wir jetzt, genauer gesagt, ins nördliche Rhonegebiet.
Genau. Gornas, das ist die nächste Appellation, die wir machen. Mhm. Gornas, ganz eine kleine Appellation in der nördlichen Rhone, knapp 150 Hektar, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist so eine Appellation, die bei Weinliebhaber sehr bekannt ist und auch beliebt ist, aber doch so eigentlich die grosse Masse nicht ganz so kennt. Da hat es andere Namen, Hermitage, Gotrotti, die in den nördlichen Rhone noch mal einiges bekannter sind.
Und wer ist da der Winzer?
Winzer ist der Michel Tardieu, also respektive mittlerweile sein Sohn, der Sebastian Tardieu. Und die Story dazu ist ja ganz interessant.
Aha.
Genau. Was hat er für eine Geschichte?
Das ist, Achtung, Geschichten sind wichtig, wenn es um den Wein geht.
Geschichten sind immer gut.
Ganz gut. Aber noch besser sind Geschichten, die dann auch wirklich genau so sind, und, also stimmen, aber das nehme ich jetzt mal schwer an bei dieser Geschichte, wo du jetzt schon sagst, sie ist spannend.
Das ist es. Also wir gehen davon aus, dass sie so stimmt. Ja. Wir haben sie so auch mitbekommen.
Oha.
Und zwar der Michel Tardieu, Entschuldigung. Der ist eigentlich in den 90er Jahren ist er Chauffeur gewesen und hat Staatsbeamte durchs Rhonental durchgefahren.
Wirklich?
Genau.
Wow.
Und schon mal einen guten Anfang.
So.
Und in der Zeit, wo die Staatsbeamten dann an Sitzungen gewesen sind oder sonstigen Terminen, hat er ja irgendwie müssen seine Zeit vertreiben und ist in die Reben gegangen und in die Weinkellereien, wo es dort natürlich en masse hat, und hat sich so für das ganze Anfangen interessiert. Und irgendwann hat er dann gefunden, eigentlich habe ich keine Lust mehr, zum Staatsbeamten rumzuchauffieren. Genau. Ich mache es wie gut. Hat sich dann mit dem Dominique Laurent zusammengetan. Der ist jetzt aber mittlerweile nicht mehr dabei. Die haben das Ganze dann gegründet gehabt. Und was ja dort speziell ist, sie haben selber keine Reben.
Boah.
Also noch nie gehabt?
Nein.
Also das ist ja wie ein Bauer ohne Bauernhof.
So in etwa, ja.
Also ja, nein, ist
ja,
so. Also,
ja,
genau. Das sagt mir ja immer, das geht nicht. Also wenn, ich kenne viele Leute, die gerne Bauer geworden wären, oder die Landwirtschaft, aber die haben das nicht können machen, oder nicht, weil sie keinen Bauernhof haben.
Ja, das, in dem Fall ist das tatsächlich möglich, dass man das kann machen. Und zwar sind sie auf die Weingüter gegangen, haben die Weinbauern davor anfangen zu überzeugen, dass sie eigentlich ihnen die Reben verkaufen oder die Reben abgeben, damit sie dann den Wein selber machen können. Mittlerweile ist das der Sohn von Michel Tardieu, der Sebastian Tardieu, der das Ganze macht und die Winzer auch tut begleiten. Also das heisst, er geht die besuchen, geht mit denen in Reben, er sagt ihnen, wie er die Reben haben will und macht dann schlussendlich den Wein. In einem super schönen Dörfli Lourmarin in der Haute-Provence. Ich weiss nicht, ob ihr schon mal da gewesen seid. Ich bin ein, zwei Mal schon da gewesen. Das ist wirklich ein kleines Kaffee irgendwo hinten links und noch ein bisschen weiter hinten. Eins der schönsten Dörfer in Frankreich, finde ich. Also Provence par excellence.
Okay, also filmreife Geschichte, finde ich. Das heisst aber auch, das bedeutet konkret, wenn man nicht eine Ahnung hat von Wein oder nicht wahnsinnig viel und sich einfach so ein bisschen, wie wir, Karin und ich, so ein bisschen beschäftigen damit und Freude daran haben und vielleicht immer mal wieder würden schauen, irgendwie in den Rebberg und in Kellereien und uns immer weiter würden bilden, vielleicht auch mit Literaturbüchern, mit Leuten reden und so weiter, dann könnten wir irgendwann auch selber ein Wein herstellen und wären selber auch in der Lage, um quasi ein Weingut aufzumachen?
Ja, prinzipiell schon. Man muss dann natürlich wirklich das Verständnis dafür haben, learning by doing. Der Wein muss dann natürlich auch gut sein, aber ja, prinzipiell kann man das schon machen. Ja.
Da hätte ich kein Bedenken, dass das bei uns nicht auch funktionieren würde.
Also etwas muss ich noch sagen, entscheidend, und das ist egal, welchen Wein das man macht auf dieser Welt und was man auch immer vom Weinbau versteht. Entscheidend ist natürlich ganz klar die Grundvoraussetzung von jedem Wein, und das ist Traube. Und wenn die Traubenqualität nicht stimmt, dann kann auch der beste Weinmaker worldwide kann keinen guten Wein machen.
Das ist absolut so. Also Traube, die muss passen. Und dann, wenn einer sein Fach im Griff hat, dann kann er da hervorragende Sachen daraus machen.
Okay, und die Herren, die wir jetzt davon geredet haben, die haben die guten Trauben?
Die können das absolut.
Nein, die haben die guten Trauben.
Ja, ja, natürlich, die sowieso. Ja, die haben die besten.
Und das heisst aber, wenn Sie aber mit diesen Winzern zusammenarbeiten, oder Inhaber von diesen Rebbergen, das heisst, Sie geben ihnen Anweisungen, wie sie das genau sollen umsetzen, aber eigentlich so ein bisschen die handwerkliche Arbeit vom Trauben ablesen und so weiter, das machen sie nicht selber, also das geben sie wie ab.
Das geben sie ab eigentlich an Winzer. Sie tun eben den Winzer eigentlich das ganze Jahr durch begleiten, tun sie beraten, wie sie das Ganze wollen, geben natürlich auch gewisse Vorgaben, aber prinzipiell ist der Winzer dafür verantwortlich und hat auch insofern freie Hand. Ja.
Okay, aber das heisst auch, das ist so wie ein Agreement, also man macht miteinander ab, du schneidest die Reben, du tust das ganze Jahr die Reben pflegen, ich sage dir auch noch ein bisschen wie, wenn ich es gerne hätte, bam, 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 und am Schluss, also sie kaufen eigentlich nicht Trauben ab, dem Rebberg unbedingt, sondern auch noch gleich noch miteinander macht man dann den Wein, aber sie sind Chefs.
Sie sind Chefs.
Sie sagen am Schluss, die Noten würde ich drin haben, ich würde es länger im Fass haben, ich möchte auch dazugeben, die Säure und so weiter.
Ja, damit man dann halt den typischen Stil hat, also, wo Tardieu Longo ausmacht.
Okay.
Gut. Wahnsinn, das habe ich also noch nie gehört oder gewusst, dass, dass es das gibt. Interessant. Ja.
Das sind vor allem auch ältere Rebstöcke, wo sie ihren Wein holen?
Das sind vor allem ältere Rebstöcke, 80-jährige und plus, weil die dann natürlich gerade für Girard auch sehr konzentrierte Wein gibt. Je älter ein Rebstock ist, desto weniger Trauben dort zwar produzieren, aber desto qualitativ höher sind die Trauben in der Regel dann auch.
Also, so quasi Win-Win für alle oder eben Wie-Wie für alle. Und wir sind ja jetzt wirklich im Geburtsland von der Syrah-Trauben in Frankreich angekommen. Was macht die Trauben eigentlich so beliebt und so speziell? Was kann die Traubensorte?
Sie kann sehr vieles. Das ist halt schon mal der Vorteil. Eben, sie ist gerade an heissen Lagen kommt die Traube extrem gut. Und gerade in den nördlichen Rhone ist das dort natürlich ideal. Gornas, das kommt ursprünglich vom Keltischen, heisst verbrannte Erde. Und das tut es eigentlich auch so ein bisschen widerspiegeln. Das sind Terrassenlagen, die sie dort haben, und da brennt die Sonne natürlich rein und das gibt enorme Hitze. Und darum ist Syrah auch für nachher in Australien zum Beispiel einfach ideal für wärmere Regionen.
Kannst du uns noch schnell erzählen, wenn die ursprünglich aus Frankreich kommt, wie hat die den Weg bis auf Australien zum Beispiel gefunden oder eben auch in die Schweiz?
Ja. Die Einwanderer, die Einwanderer.
Ja, natürlich. Also man muss ja ganz ursprünglich sagen, Syrah kommt ja ganz, ganz ursprünglich aus Persien, 6000 Jahre her.
Ah, ja.
Ist dann aber im Mittelalter das erste Mal als Wein ausgebaut worden in der Rhone. Darum kennt man sie von dort her als Rotweintraubensorte. Und von dort hat sie dann natürlich den Siegeszug angetreten. Hermitage ist eben so eine ganz bekannte Lage, eine der bekanntesten Lagen weltweit für Syrah. Und das ist nachher, die ist durch die Einwanderer dann natürlich eben auf Australien, in die USA über. Und in Australien gibt es einen V-Grange, der hat hauptsächlich Syrah drin. Und früher hat der Hermitage auf dem Etikett drauf gehabt. Das haben sie dann aber irgendwann verboten, weil der Name einfach geschützt war. Aha. Aber Hermitage hat eigentlich geheißen, ist für jeden klar gewesen, da hat Syrah drin.
Alles gut. Du hast vorher, glaube ich, mal, wenn ich das richtig gehört habe, das Wort wuchtig ins Maul genommen im Zusammenhang mit dieser Traube. Und genau das, Karin, bringt uns doch zu unserer heutigen Rubrik.
Wein und Vorurteil im Expertencheck.
Shiraz Wein sind meistens aus überreifen Trauben gemacht, extrem alkoholisch und einfach grundsätzlich sehr schwer.
Das hören wir immer wieder und da müssen wir ganz klar widersprechen. Es kann natürlich so sein, gerade wenn man auf Australien geht, dann haben sie natürlich mehr Power, es ist heiß, die Traube produziert mehr Alkohol. Wenn man aber zum Beispiel in die Rhone geht, in die nördliche Rhone, dort hat es schön elegante, feine, mineralische Weine. Dort hat es häufig auch Shiraz mit 12,5-13 Volumenprozent. Das sind dann nicht so die Alkoholbomben, die man sonst natürlich kennt. Also der kann von fein, elegant bis zu opulent, mächtig, mit viel Bums kann der alles.
In dem Fall super, haben wir das Vorurteil aus dem Weg geräumt. Jetzt erzähl mal, was hast du uns von den Weinmacher Tradieu Laurent für eine Flasche Shiraz mitgebracht?
Genau, eben, das ist der Gornas, den wir mitgebracht haben. Eben kleinste Reblage in der nördlichen Rhone. Ein super schöner, eleganter Shiraz 2021 haben wir jetzt hier. Gornas ist eigentlich spannend, die werden erst richtig gut nach mindestens 3 bis 5 Jahren. Also das heisst, der ist jetzt schon in einem Fasching, wo man gut kann trinken kann. Mhm. Die haben aber auch ein extremes Lagerpotenzial. Also ich habe die Hause vom Gornas da, die Lange habe ich 0,7 noch. Und die sind super schön zum Trinken.
Gornas heisst was? Oder was heisst
Gornas ist verbrannte Erde eigentlich, heisst das. Genau.
Ah, das haben wir nicht gesagt. Du hast schon mal gesagt, die Truppe hättest du mit verbrannter Erde,
ja,
oder?
Genau.
Aber da heisst
Gornas heisst auf Keltisch Gornas.
Okay.
Und die 0,7er, die du hier hast, die tust du jetzt langsam auf, oder?
Ich mach auf.
Unbedingt. Ja, so oder lässt du die noch länger lagern?
Das ist natürlich auch ein Experiment, um zu schauen, wie lange sie wirklich anheben. Also sie werden peu à peu trunken, aber es wird dann immer auch 1-2 Flaschen geben, die dann tendenziell noch ein bisschen länger liegen.
Ah, also mit Experiment sind wir uns in der heutigen Folge gewöhnt.
Was heisst das? Aha, ja, wie man jetzt wirklich, also erst jetzt kommt ja mal der erste Moment, wo wirklich die Wahrheit ist. Weißt du, schmecken wir die Trauben nochmal raus oder nicht? Darf ich euch mal einschenken?
Unbedingt.
Wunderbar. Also, Gornas, vielleicht noch 1-2 Worte mehr zu dem. Dominik, was dürfen wir noch mitgeben auf den Weg?
Eben Gornas, nördliche Rhone. Mhm. Und sind eigentlich mit von den ich finde schon von den kräftigsten Wein eigentlich von den nördlichen Rhone. Also Côte d'Or, die Hermitage, die sind in der Regel noch mal ein bisschen eleganter. Und Gornas, man merkt halt, das ist die südlichste Lage von den nördlichen Rhone. Das heisst, es kommt schon langsam so ein bisschen das mediterrane Flair, das mediterrane Klima kommt dort schon langsam ein bisschen. Das ist auch in der Nähe von Valence gelegen. Und da merkt man wirklich so, die Einflüsse vom Mittelmeer, die sind da schon gut spürbar.
Jetzt hast du uns ja schon eingeschenkt, Reto. Ich muss sagen, die Farbe gefällt mir auch bei dieser Flasche.
Ja, ist aber auch gleich wie die letzte Farbe.
Absolut.
Ja, hoffentlich. Ja, das ist ja nicht. Ja, hoffentlich. Okay. Also das Experiment hat die Truppe schon mal überstanden, dass sie nämlich die gleiche Farbe hat. Tatsächlich. Jetzt, vom Schmücken her, weißt du, es ist jetzt noch ein heißer, weil ich ja vorher gesagt habe, also ein heißer, es ist jetzt einfach, weil ich gesagt habe, merkt euch den Geruch von vorher. Es ist ja nicht ganz so einfach, wenn man nicht eine Nase hat, die so geübt ist, wie eben irgendwelche Wein-Profis, die das jeden Tag machen. Aber ich finde, vielleicht ist es auch Einbildung, aber ich finde, es schmeckt schon mal sehr identisch wie vorher.
Sag ich
jetzt einfach mal so.
Ich glaube jetzt.
Ich tappe nicht in die grosse Falle.
Ich glaube jetzt, für meine Nase den Unterschied zu machen, bräuchte ich wirklich in einem Glas den ersten und dann den zweiten.
Okay.
Aber ja, jetzt so. Ja, ja.
Also zum Wohl.
Zum Wohl. Santé.
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 Cheers. Zum Wohl. Ja, wirklich. Ich bin gespannt. Tust du da noch ein bisschen rum?
Immer umschwenken.
Umschwenken, ja.
Es sieht schon mal gut aus.
Nein, aber es hat ja schon Sinn, oder?
Ja, natürlich. Die Hauptidee dahinter ist schon der Sinn, was es gibt, aber es sieht dann halt auch noch gut aus dabei.
Zwei in eins. Also ich habe schon einen Schluck genommen und muss sagen, auch der gefällt mir sehr gut. Ich finde, für meinen Geschmack hat er fast ein bisschen weniger Säure als der vorherige aus dem Wallis.
Jawohl.
Aber abgesehen von dem, sehr ähnlich im Geschmack.
Ja. Das hat auch damit zu tun, eben die Säure. Es ist schon ein bisschen wärmer im Gornas-Sonne als im Wallis. Das heisst, die Traube kann ein bisschen weniger Säure produzieren. Eben, je heißer das ist, desto weniger Säure produziert es, desto höher ist der Alkoholgehalt. Wobei auch da, wir haben, wenn es mir recht ist, 13,5 Volumenprozent.
13,5, ja.
Genau, aber er wirkt ein bisschen intensiver, finde ich
trotzdem. Ein bisschen kräftiger mehr als 13,5. Ja. Aber ist natürlich nicht so, sondern wirklich.
Das
genau.
Stimmt. Zu was würdest du trinken? Zu was für Essen?
Auch da wieder. Zu herbstlichen Gerichten natürlich. Zu Wild wieder, zu Lamm, zu Rindfleisch. Also auch im Sommer zu einer Grillade passt das natürlich sehr gut. Oder was natürlich auch sehr schön ist, dann so im Winter vor dem Schmine. Einfach mal irgendwie ein Glas am Abend, da passt das wunderbar.
Ja, ich merke es gerade. Und vor allem so ein bisschen, ich merke auch Schwarzbeere, Pflaumen, auch noch irgendwo durch ein bisschen. Gornas habe ich ja auch schon gehabt und schon getrunken. Und der Geschmack ist schon auch unverkennbar. Darf man das so sagen? Also den spürt man auch, oder?
Ja.
Und ich habe ihn sehr gern. Danke vielmals.
Und wirklich relativ fruchtig, also gefällt mir sehr gut.
Ja, er hat halt wirklich so die typische Syrah-Frucht, die da rauskommt. Also völlig unverkennbar.
Also rein jetzt mal von unserem Experiment her gesehen, finde ich, kann man wirklich sagen, ohne dass wir uns das wirklich einbilden, es ist sehr gut und identisch, beides. Und wirklich ähnlich, oder?
Absolut, das würde ich genau, auch so bestätigen. Sehr.
Also, wir sind mit unserer Traube jetzt schon im Wallis gewesen und im Geburtsland Frankreich und gehen jetzt noch auf den 5. Kontinent, Australien. Und dort in eins der berühmtesten Weingebiete der Welt, wo ich selber schon zweimal selber wirklich dort war, Barossa Valley.
Ja. Genau, das ist eigentlich so eine der besten, bekanntesten Regionen in Australien, eine der heissesten Regionen. Ja. Also die wie dort, das sehen wir dann nachher auch, die haben Power, die bringen Bums mit.
Bist du auch schon in Barossa Valley gewesen?
Nein, so weit habe ich leider tatsächlich noch nicht geschafft.
Karin?
Ich leider auch noch nicht. Steht immer noch weit, weit oben auf meiner Reise-To-Do-List.
Okay, also das ist wirklich, also kann ich euch schwerstens empfehlen. Also die sind dort wirklich, ja, sehr offen und haben immer Freude, vor allem auch an Schweizerinnen und Schweizer, auch Europäer sowieso. Aber grundsätzlich, da kann man wirklich auch viel lernen bei denen, wo wir vielleicht das auch nicht würden machen, können auch nicht machen, weil es bei uns eben nicht so heiß ist, oder? Die haben wirklich auch einen anderen Takt, den sie dort angeben beim Rebbau als wir, wo ich dann schon noch ein bisschen auf die Welt bin. Aber das müssen wir sonst mal eine Folge daraus machen. Also, der Wein, den du uns mitgebracht hast, der heisst wie?
Zephyrus, Sons of Eden.
Okay, heisst was?
Heisst was? Zephyrus, das heisst eigentlich, ist griechisch, heisst Westwind. Sansofiden, das heisst so ein bisschen, ja, der Garten Edens, oder?
Oh, im Prinzip.
Also das tönt natürlich
der
super.
Der Garten Eden, also mir geht genau. Ja dann schon nicht mehr.
Ja, ja, also sie machen den Ansag damit.
Eden.
Sie machen den Ansag damit. Ja. Sie wollen natürlich mit dem Namen die Verbundenheit zu der Natur widerspiegeln.
Mhm.
Und wie kommt so ein griechischer Name in Verbindung mit einem Wein, der in Australien ist?
Das Zephyrus, das ist ein Gott in der griechischen Mythologie.
Schöpfungsgeschichte.
Genau, genau. Und das passt natürlich da super, wunderbar.
Von wem kommt der Wein?
Das sind zwei renommierte Leute, die im australischen Weinbau sehr, sehr wichtige Personen sind. Das ist der Corey Ryan und der Simon Cohen, die sich zusammengetan haben bereits im Jahr 2000. Und die haben 2013 haben die wahnsinnig begehrte Auszeichnung entdeckt bekommen, nämlich Barossa Winemaker of the Year.
Und wie teilen sich die beiden auf dem Betrieb auf? Wer ist für was zuständig?
Also der Corey Ryan, Entschuldigung, der ist eher so ein bisschen für den Wein zuständig, was im Redback passiert, was im Keller passiert und der Simon Cohen.
Also Kellermeister.
Ja, genau, Kellermeister im Prinzip und der Simon Cohen macht so das ganze Marketing drum und
dran. Ah, okay, also andere genau. Ist Kellermeister und Redmeister.
Ja,
und
genau, im Prinzip.
Schaut das, so ja. Wie bei mir und meinem Vater. Genau, ich schaue das wie von vorgegangen und der Papi schafft im Redberg. Okay.
Du machst es richtig.
Ja, nein, ja, jeder muss das machen, was er kann. Es nützt ja nichts, wenn er da irgendwie, Etikette. Definitiv. Muss ich schnell Karin fragen? Darf ich schnell bitte, Dominik, Achtung, Karin.
Genau,
so,
ich tue das mal beschreiben.
Ja, sag du mal, was, wie dir die Etikette gefällt.
Mir gefällt sie sehr gut. Ich finde sie sehr gelungen. Gleiche Sache, also es hat nicht den Roman drauf, wie vorher. Ja, es ist
aber
so
hat was drauf?
Minimalistischer gestaltet, ja. Aber das Ross hat es drauf.
Ich wollte sagen, es ein Horn.
Ist
aber
es ein
nein, es ist ein Ross.
Ich hätte gesagt, ein Esel, aber ja, wahrscheinlich ein Ross.
Nein, jetzt nein.
Das ist wahrscheinlich genau, zum darüber philosophieren, wenn man den Wein am Trinken ist.
Oder ein Friede Knie würde sagen, ein Pferd. Ein Pferd. Okay.
Ist in meiner Ansicht nach auch.
Aber ein schönes Tier auf jeden Fall da drauf. Und die Etikette Farbe finde ich eben auch, sieht man nicht häufig. Also sehr selten, so eine Farbe.
Sie sticht raus.
Absolut. Ja. Das ist so ein glänzendes Lila. Sehr schön.
Okay.
Gefällt mir gut.
Du hast die Flasche nicht einfach so mitgenommen, nehme ich mal schwer an, weil du hättest ja eine grosse Auswahl gehabt in Australien, von dieser Traubensorte auch andere mitzunehmen, die bei uns erhältlich sind. Wieso hast du dich für diese Flasche entschieden?
Mir gefällt zum einen eben mal der Name Sansofiden, das ist für mich Musik in den Ohren. Und ich finde halt auch den Wein extrem typisch für die Region, für das Barossa Valley. Das ist so ein typischer Shiraz. Das merkt man nachher dann, wenn man im Glas hat, hat so die Schokinoten, Kaffeenoten, so ein bisschen Eukalyptus, der extrem typisch ist für Australien. Also wenn ihr einen Wein in der Nase habt, also im Glas habt und in der Nase habt, Eukalyptus, könnt ihr fast davon ausgehen, das muss ein Australier sein.
Okay. Jetzt habe ich natürlich auch zu dem Wein Online-Bewertungen gelesen. Da hat es sehr viel dazu. Und da schreibt jemand, mit der Zeit weicht die intensive Brombeernase anderen, eher kräutigeren Noten. Also unbedingt etwas Luft geben. Würdest du das so bestätigen?
Ja, Luft machen Sie sofort
auf. Unbedingt.
Achtung, machen auf. Das braucht doch ein
bisschen. Ja, er braucht ein bisschen.
Sind wir aber schon spät.
Ja, dann kannst du noch ein bisschen mehr schwenken nachher.
Ah ja, eben, dann haben wir das auch wieder. Was ich ja lustig finde, weil das haben wir in der Australien-Folge schon herausgefunden, dass die australischen Weine praktisch keinen Korkverschluss haben.
Gar
und auch
kein.
Der ist jetzt der einzige von diesen drei, der drei Verschluss drauf hat, oder?
Ja, das ist in Australien ist das eigentlich gang und gäbe. Und seien wir mal ehrlich, ich tue auch gerne einen Korken ziehen, natürlich, aber es ist natürlich schon praktisch, einfach können, eine Flasche aufdrehen. Also, das hat
voll.
Also,
ich sage es auch gerne nochmal, ich habe es wahrscheinlich schon x-mal gesagt, also für Qualität ist natürlich, ich sage es eigentlich ja nicht gern, wie wir die auch mit Korken arbeiten, aber für Qualität ist ein Deckel hervorragend.
Am Wein kommt es überhaupt nicht darauf an, was er auf dem Kopf drauf hat.
Ja,
das ist so.
Aber sind wir mal ehrlich, also ich habe schon mal keinen Korken haben, also weißt du, Korkgeschmack?
Ja,
also
natürlich.
Der Zapfen hat er
so.
Mal nicht.
Ja.
Oder? Das ist schon mal ein grosser Vorteil.
Ja.
Und der Deckelverschluss, das ist schon, nicht, ist schon noch gut.
Also, macht es praktisch.
Ja, klar. Ja, aber einfach für Qualität auch. Also, weißt du, es gibt ja Leute, die dann sagen, Deckel und
nein, das ist irgendwie noch in den Köpfen drin. Das, ist, das braucht wahrscheinlich noch eine Generation. Das ist ja wie mit den 80er Jahren wirklich so die billigen Schasslas und so mit... Bös gesagt, jetzt mit Drehverschluss zugemacht hat. Aber eben, über die Qualität vom Wein, am Wein ist es absolut egal, was der auf dem Kopf drauf hat. Eben Korken, einen Drehverschluss, ein Glaszapfen, das spielt keine Rolle.
Genau. So, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich da gerade ein bisschen
ausgelegt.
Siehst du, das ist, wenn man nicht schwenken kann, so wie du. Jetzt habe ich da lässig, locker den Wein schwenken im Glas. Und jetzt ist mir gerade ein Tropfen oben ausgesprungen.
Wir bringen jetzt erstmal die grösseren Gläser.
Nein, nein, ist schon gut. Aber auch das muss gelernt sein, he? In dem Fall. Das Schwenken vom Wein, dass es nicht überdriftet. Überschwappt. Ich habe mir vielleicht ein bisschen viel geschwenkt.
Entschuldigung.
Es ist die dritte Flasche heute, oder? Alles gut.
Genau, so. Es geht gegen das Ende zu.
Es geht gegen das Ende zu, aber ich bin sehr gespannt, was unser Experiment sagt am heutigen Tag.
Also rein farbtechnisch finde ich, erfüllt die Kriterien wie vorher auch sehr ähnlich, wenn sehr. Nicht noch fast ein bisschen dunkler.
Eher dunkler.
Ist ein bisschen intensiver nochmal.
Findest du auch, gell? Ja. Eher dunkler. So quasi, ja.
Und in der Nase auch wieder sehr, sehr fruchtig. Könnte man auch wieder 5 Minuten lang beschnuppern, quasi.
Gell, aber es ist schon so. Es gibt Wein, und das ist einer davon. Wir haben auch schon bei der ersten Flasche heute, wo wir aus dem Wallis kamen, das Thema gehabt. Man könnte auch nur dran schmecken, eigentlich. Nein, ja. Ist so fein. Nein, wirklich. Ja. Also, man kann natürlich dann irgendwann immer wieder stehen, aber...
Mhm.
Es ist einfach fein.
Das ist schwierig, wenn man
wir könnten auch vielleicht einmal ein Glas von dem einschenken und dann irgendwo anstellen, dann schmeckt es einfach immer gut. Weißt du? In der Wohnung.
So quasi also die neue Duftstäbli.
Auf der Toilette.
Ja.
Nein, das wäre doch mal ein Marketing.
Ich probiere es mal los.
Nicht, dass
vielleicht
mir das,
ein bisschen schade
nicht, dass
um
mir
Trauben,
das jemand aber... jetzt wegschnappt, aber das mache ich vielleicht einmal. So Duftstäbli, die gut nach Wein schmecken. Das gibt es sicher noch nicht.
Bestimmt. Hä? Also ich habe das noch nie gesehen. In einem von diesen Läden, wo ich immer reingehe.
Ja, du gehst schon gerne in so Läden.
Ich gehe gerne
schon gerne nach Hause schauen, was du Dominik, wir haben noch nicht angestoßen.
Entschuldigung.
Ja, schon gut.
Das wird ein neues Mödeli
sein. Letztes Mal schon.
Wir einfach zu lange schwätzen.
Das habe ich jetzt nicht wollen sagen, aber...
Ja, und was hat er uns gesagt? Ich wollte nur schauen, ob er keinen Zapfen hat. Und genau den kannst du jetzt da nicht mehr
bringen. Ich wollte nicht wissen, ob er nach Deckel schmeckt.
Ja. Zumwohl, Dominik.
Zumwohl. Auf der Shiraz.
Auf der Shiraz. Mit so viel Sonne und so viel Australien. Shiraz-Frucht. Fast auch wirklich, man darf sagen, Barossa-würzig. Ich kenne das, weil dort unten alle die wie wirklich mindestens den Standard erfüllen und der geht jetzt vielleicht noch eins drüber. Das kann ich jetzt auch sagen.
Du fühlst dich gerade ein bisschen wie
nein,
in der Ferien.
Ich habe jetzt so viel schon probiert, bis auf so viele Weingüter gesehen. Barossa-Welle ist immer das, wo natürlich dann bleibt oder einfach die Gegend dort bleibt. Ich bin auch dort auf verschiedenen gesehen. Aber das ist wirklich, das ist Australien.
Das ist so typisch.
Ja. Haben wir übrigens auch bei der Australien-Folge so gesagt. Die Weine, die wir hier probiert haben. Weißt du noch, Karin?
Da stimmt, die Sonne im Glas.
Die Sonne im Glas, ja. Das ist da wieder genau gleich. Es ist so viel Frucht, es macht so viel Freude. Und gerade so Tag mit viel Nebel draussen und kalt, einfach einmal so etwas wieder aufzumachen und zu sagen, hey, der nächste Sommer, der kommt und wir haben ihn jetzt schon im Glas.
Ja, das passt natürlich auch. Australien steuert ja jetzt auf den Sommer zu langsam.
Ach, stimmt. Mhm.
Dann passt das doch
verkehrt.
Wunderbar.
Also wir sind vielleicht verkehrt, wer auch immer verkehrt ist.
Es ist umgekehrt.
Also da muss ich jetzt sagen, im Gegensatz zu den anderen zwei, wenn wir nochmal zurückkommen, auf unser Experiment, die gleiche Traubensorte, jetzt hier ein anderer Kontinent, da wäre ich jetzt nicht so sicher, Karin, ob wir zwei das nochmal rausschmecken. Ich behaupte von mir nicht.
Ich würde sagen... Ähnlich, aber es ist nicht ganz so klar wie vom ersten auf den zweiten für mich.
Ja,
da merkt man halt wirklich den Stil, der einfach dort ein bisschen anders ist als die europäischen Shiraz. Er ist eben ganz, ganz typisch für einen australischen Shiraz, aber die sind einfach wirklich im Vergleich zu den Europäern ein bisschen voluminöser, ein bisschen opulenter. Und für das ganz, ganz typisch.
Und ich finde auch, wenn ich jetzt mit dem ersten aus dem Wallis vergleiche, und so ein bisschen dem Verlauf zu Frankreich und jetzt Australien, glaube auch wie du gesagt hast, wegen der Wärme, habe ich das Gefühl, der hat noch weniger Säure als die vorherigen.
Das ist so, ja. Der hat definitiv am wenigsten Säure von diesen
drei. Der hat eben am meisten Sonne.
Mhm.
Ja. Eben auch vom Alkoholgehalt hat definitiv der, der am meisten
hat,
14,5.
Ah, sorry.
Ja.
Ich schaue, kontrolliere. Ja, 14,5.
Und das ist Standard dort. Also das geht dort zum Teil sogar eher nach Richtung 15 Volumenprozent hoch.
Okay.
Aber eben, wenn es schön eingebunden ist, ist es super. Und er wirkt ja trotzdem, er ist zwar der schwerste von diesen drei, nein, er hat am wenigsten Säure, aber trotzdem hat er noch eine Frische im Glas. Er ist nicht einfach nur schwer und
nein,
nur...
nicht. Es ist viel Brombeere.
Ja.
Gell?
Ja.
Viel Brombeere.
Und ich finde auch, alle drei haben eher eine weichere Tannine.
Ja, das ist aber auch typisch für Shiraz. Sie hat spürbare Tanninen, aber sie sind eher ein bisschen auf der weicheren Seite.
Karin, wobei auch das du kommst, hey, hallo, du!
Es kommt natürlich aber dort auch darauf an, wenn du jetzt zum Beispiel Trauben zu früh nimmst. Aha. Für das ist dann halt der Shiraz auch wieder anfällig. Es ist eher eine Traubensorte, die ein bisschen später reif wird. Wenn du sie zu früh nimmst, dann ist sie dann unausgewogen und dann kann sie schon noch recht mit den Gerbstoffen so ein bisschen pelzig wirken.
Okay. Also auch da ist es dann ein Kunstwerk, ein Meisterwerk, dass man im richtigen Moment wimmen und die Trauben dann abnimmt, wenn sie eben genau am perfektesten sind.
Ja.
Eben, um wieder zurückzukommen, vorher dann quasi auf Drohne, das Drohnengebiet, wo wir gesagt haben, er schaut, dass er die besten Trauben überkommt. Und er behauptet wahrscheinlich dann, oder er sagt dann, nehmt sie jetzt ab. Oder
ja.
Ich behaupte, es ist jetzt optimal, darum müssen sie es dann lesen.
Ja, so. Genau. Ja. So nach dem Motto, ich würde jetzt mal.
Ich würde jetzt mal holen. Genau.
Jetzt habe ich noch eine ganz schwierige Frage an dich, Dominik. Ich glaube, ich kann mich nicht entscheiden, aber du hast ja uns die drei Weine mitgebracht. Welche Shiraz aus welcher Region gefällt dir persönlich jetzt am besten?
Das ist eigentlich für mich relativ einfach tatsächlich zum beantworten. Ich bin absolut frankophin, was Wein anbelangt. Und mein Herz schlägt absolut für den Gornas.
Gut.
Aber auch die anderen so zwei natürlich super schön
gut.
sind.
Also. Wenn du mich müsstest entscheiden lassen, ich bin jetzt so frech und hau jetzt einfach mal einen raus. Ich würde den Walliser nehmen.
Den Walliser?
Ja, ja.
Dann ist Trio komplett, weil ich würde glaube auf Australien gehen.
Gut, so dann nehmen wir jetzt
ohne Witz, ja. Also knapp Entscheid zwischen Frankreich und Australien, aber...
Doch.
Ja.
Ah, drei Länder, Schweiz, Frankreich und Australien, immer genau die gleiche Traubensorte und drei Menschen, die hier am Tisch miteinander die drei Flaschen trinken. Und jeder würde sich definitiv für eine andere schlussendlich entscheiden, wenn er eine dürfte, mit Heine. Apropos eine Flasche mit Heine.
Genau, also es würde sich auf jeden Fall lohnen, die drei Flaschen zu probieren. Und wenn auch ihr eben auf den Geschmack sind und das jetzt ausprobieren, die drei verschiedenen Shiraz-Rotweine aus drei verschiedenen Ländern und zwei verschiedenen Kontinenten. Dann hat Mövenpick Wein die natürlich auf Lager, entweder im Laden oder auch im Onlineshop. Aber ihr habt natürlich auch noch eine dritte Möglichkeit, an die drei Flaschen zu kommen. Und zwar, wenn ihr jetzt mitmacht bei unserem Gewinnspiel.
Jetzt gewinnen im Weinfach-Podcast.
Schickt uns ein Mail mit dem Grund, wieso gerade ihr die drei wunderbaren Weinflaschen gerne hättet. Die Mailadresse ist weinfach@mövenpick-wein.ch. Achtung, Mövenpick mit OI geschrieben. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt und Einsendeschluss ist, bis die nächste Podcast-Folge erscheint. Und mit ein bisschen Glück habt ihr das Weitrio schon gleich in eurer Post.
Auf die gleiche Adresse kann man natürlich auch jederzeit Hörerfragen schicken oder man darf auch definitiv, sage ich jetzt mal so frech, selber zum Dominik Rellstab in seine Filiale zu kloten.
Ja,
bin ich
unbedingt.
Ja auch schon ein paar Mal gewesen, ab und zu wieder. Ist wunderschön, ist eine geschichtsträchtige Möbig-Filiale. Ist ja nicht einfach irgendwie eine Filiale, sondern dort drin ist wirklich Geschichte geschrieben worden.
Das ist so.
Wegen der Swissair.
Ja,
das ist jetzt
genau.
ein Anreiz, um vielleicht einmal vorbeizukommen und dann wirst du die Geschichte erzählen mit der Swissair. Oder
nicht jetzt.
Nein, nicht jetzt. Es ist Gott sei Dank.
Das ist ein neues Kapitel.
Ein neues Kapitel. Aber gell, das dürfen wir. Dürfen wir zu dir auf Kloten kommen? In die Filiale und du wirst das mit dem Flughafen alles nochmal so ein bisschen
unbedingt natürlich mit dem Glas Apéro dazu. Ja.
Der Parkplatz von dem ehemaligen Chef von der Swissair, der ist immer noch bei euch quasi.
Der ist noch im Lager eingezeichnet.
Ist noch im Lager, das stimmt, gell?
Ja.
Das stimmt.
Und so. Du hast dich drauf parkiert.
Ich habe fast dich drauf parkiert.
VIP.
bla bla. Nein, alles gut. Aber einfach, es lohnt sich, in die Filiale vorbeizugehen. Okay, gut. Also, du hast heute viele so Sachen vorgelesen, die du siehst im Internet. Kann man bei uns das auch abgeben, so Rezessionen?
Unbedingt. Also, egal auf welcher Plattform ihr einfach hört, auch wir würden uns freuen, wenn ihr uns Bewertung da lasst. Sei es auf Spotify oder auch überall sonst. Das würde uns natürlich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert, damit ihr auch auf gar keinen Fall eine nächste Folge von uns verpasst. Und natürlich gibt es von uns auch Content auf Social Media. Auch dort könnt ihr uns verfolgen. Und zwar unter dem Account namens Mövenpick Wein-Schweiz.
Wenn ihr uns mal sehen wollt, im Video, muss man nicht zwingend, aber wenn man Lust drauf hat, ja, kann man.
Oder der Dominik, dass wir ihn
da ich meine, uns alle, natürlich. Sorry. Dominik Rellstab, Geschäftsführer Mövenpick Wein Kloten. Merci vielmals für den Besuch bei uns.
Sehr gerne.
Gerne wieder einmal auf dem wirklich wie soll ich sagen, Pfad vom Experiment vielleicht oder sonst einfach mal bei uns wieder.
Sehr gerne.
Und sonst gehen wir vorbei in
Filiale in Kloten und schauen mal so ein bisschen, was du uns noch zu erzählen hast.
Sind immer herzlich willkommen.
Unbedingt.
Danke vielmals, Karin Frautsche, für deine Geselligkeit und danke vielmals der Weinwelt da aussen. Merci fürs Zuhören. Und denke dran, Karin.
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein.
Weinfach, der Wein-Podcast mit dem Reto Scherer und der Karin Frautsche. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.